RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In mehreren Landesteilen Israels gab es Raketenalarm. Laut Medienberichten soll es nach Einschlägen einiger iranischer Geschosse mehrere Verletzte gegeben haben. Mindestens 14 Menschen kamen bisher ums Leben. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurde der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden getötet. Die Zahl der Toten im Iran ist unklar. Eine örtliche Menschenrechtsorganisation geht von über 400 aus. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht nach Angaben von Bundeskanzler Merz sehr weit oben auf der Agenda beim G7-Treffen in Kanada. Merz sagte kurz vor dem Abflug dorthin, dass sich Deutschland darauf vorbereitet, dass israelische und jüdische Einrichtungen bei uns angegriffen werden könnten. Konkreter wurde er aber nicht. Der Bundeskanzler machte deutlich, dass der Iran keine Atomwaffen herstellen oder besitzen dürfe. Das wäre eine Gefahr für den Staat Israel. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf der Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es heute einen Angriff gegeben. Laut Polizei haben 10 bis 15 Unbekannte einige Teilnehmer der Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Männer erlitten dabei Gesichtsverletzungen, mussten aber nicht behandelt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem RBB, Einsatzkräfte seien zwar vor Ort gewesen. Sie seien aber nicht so dicht am Geschehen gewesen, dass sie es hätten verhindern oder die Täter stellen können. Die zum Teil vermummten Angreifer konnten bisher nicht gefasst werden.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen Magdeburg 26:32. Und bei der Europameisterschaft der U21-Fußballer in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: In der Nacht dichte Wolken und Regen, vereinzelt Schauer und Gewitter, die lassen später aber nach, 16 bis 15 Grad. Morgen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Es ist 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da wiederhole ich zunächst nochmal unsere Falschfahrermeldung. Achtung bitte auf der B462 Rastatt-Gernsbach. Zwischen der A5 Rastatt-Nord und Gaggenau-Rotermarkreisel kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B462 Rastatt-Gernsbach. Zwischen der A5 Rastatt-Nord und Gaggenau-Rotermarkreisel. Dort ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Dann eine Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten, sowie Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind auch Regenmengen bis 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Dann der Blick auf die Straßen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Berlin, der Verlauf A100, A113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Und die A5 noch Kassel Richtung Frankfurt, die ist zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz nach einem Unfall gesperrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Mein Name ist Carsten Fick. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, was für eine Eskalation. Die Gewaltspirale im Krieg der Erzfeinde Israel und Iran dreht sich immer schneller. Die gegenseitigen Raketenangriffe gehen unvermindert weiter. Vor allem nachts heulen die Sirenen in Teheran, Bucher und Isfahan, genauso wie in Tel Aviv oder Jerusalem. In Tel Aviv ist im Moment wohl das Handy die allerwichtigste Bestandteil für die Menschen. Wenn die Raketen kommen, dann ertönt sofort eine Warn-App auf dem Telefon. Das ist die Vorstufe. Und wenn es dann nochmal ertönt, das Warnsignal, dann muss man möglichst innerhalb von 90 Sekunden irgendeinen Schutzraum finden. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Am Nachmittag heulten wieder die Sirenen im Großraum Tel Aviv. Wieder flogen Raketen aus dem Iran auf Israel, während die israelische Luftwaffe Angriffe auf Teheran flog. Rettungskräfte, die im Tel Aviver Vorort Bat Yam in Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses nach Vermissten suchten, mussten sich in Sicherheit bringen. In Israel herrscht weiter Ausnahmezustand. Seit dem Morgen werden erneut wieder im Großraum Tel Aviv die Schäden sichtbar, die eine Rakete mit mehreren hundert Kilo Sprengstoff anrichten kann. Vom völlig zerstörten Wohnhaus in Bat Yam ist nur ein Gerippe übrig. Wände fehlen, überall Trümmer und Chaos. In der Nacht starben hier 7 Menschen, darunter ein 8-jähriges Mädchen, ein 10 Jahre alter Junge und ein 18-jähriger. Israels Premier Netanyahu besichtigte den Einschlagsort. Der Iran wird einen hohen Preis dafür zahlen, für diesen geplanten Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern, drohte der Premier, der aber hier kein gern gesehener Gast ist. Er selbst verbringt die Nächte in einem Hochsicherheitsbunker. Als er mit Helfern durch die Trümmer geht, entdeckt er einen Schutzraum, dessen Wände noch stehen. Ich stehe jetzt in einem Schutzraum. Die ganze Wohnung ist zerstört. Aber hier, im Schutzraum, in diesem Raum, ist nichts geschehen. Schaut, sogar das Bild hängt noch an der Wand. Alle, die in einem Schutzraum waren, sind sicher. 11 Tote und 200 Verletzte hatte es in der vergangenen Nacht gegeben. Auch eine 4-köpfige Familie in einem arabischen Dorf im Norden Israels starb. Etwa 750 Menschen sind jetzt obdachlos, teilte das Wohlfahrtsministerium mit. Zu ihnen gehört auch Ilanit aus Bat Yam, die bei einer Notaufnahmestelle versucht, Hilfe zu bekommen. Sie sagt, die sei aber nur mit einer Person besetzt. Die Wartenummern sind bereits auf 402 hochgeklettert. Ich habe die Nummer 18 und warte jetzt seit 2,5 Stunden. Gerade ist die Nummer 9 reingegangen, erzählt die Frau, die sich von der Politik alleingelassen fühlt. Wir haben uns beschwert und die sagten, der Andrang sei zu hoch. Wir sollen nach Hause gehen und morgen wiederkommen. Wie sollen wir nach Hause, wenn unsere Wohnungen kaputt sind? Ich habe doch nicht mal mehr Fensterscheiben. Wenn Netanyahu so eine Offensive startet, dann hätte er sich auch auf so etwas vorbereiten müssen. Unterdessen greift die israelische Luftwaffe weiter Ziele im Iran an, darunter in Teheran, betonte Israels Verteidigungsminister Katz. Er besuchte Bat Yam ebenfalls. Niemand wird uns in die Knie zwingen. Wir werden der Schlange den Kopf abschlagen und ihr die Haut abziehen. Wir werden die Atomlager, die Luftabwehrraketensysteme, die ballistischen Raketen und das Regime angreifen. Wir haben jetzt begonnen, Bewohner Teherans zu warnen, damit sie flüchten können, damit wir militärische Ziele in Teheran angreifen können. Weitere Drohungen vor einer Kulisse der Zerstörung in Israel. Die Trümmer in Bat Yam wurden zu einem Ort des Schaulaufens israelischer Regierungsmitglieder. Auch Präsident Herzog und Israels rechter Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir kamen. Er sei mit den Angriffen im Reinen, sagte Ben-Gvir. Und ist sich sicher, Israel wird gewinnen. Begleitet wurden die Politiker-Statements von Buhrufen aus der Menge.
Soweit also die Situation aus der Sicht Israels, aus Tel Aviv berichtete Bettina Meyer. Beide Seiten überziehen sich also mit gegenseitigen Angriffen. Es gibt Tote und Verletzte in beiden Ländern. Ziel der israelischen Armee, auch der Regierung, ist es ja, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Es wird an verschiedenen Orten an der Anreicherung von Uran gearbeitet. Laut Iran allerdings alles nur zur zivilen Nutzung. Über die Gegenschläge des Iran berichtet nun Isabel Gutovac aus unserem Studio in Istanbul.
Nach jüngsten Berichten hat der Iran wieder Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Zeitgleich erlebte Irans Hauptstadt Teheran erneut schwere Angriffe durch das israelische Militär. So meldete der staatliche Rundfunk Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Auch im Norden Teherans soll es nach Augenzeugenberichten mehrere laute Explosionen gegeben haben. Auch die Wasserversorgung soll in einigen Stadtteilen ausgefallen sein. Zuvor hatte Israel zu Evakuierungen im Iran aufgerufen. Sie richteten sich an Menschen in der Nähe von Rüstungsfabriken. Denn das Militär werde die Ziele angreifen und die iranische Schlange in Teheran und sonst wo von nuklearen Fähigkeiten und Waffensystemen enthäuten, so Israels Verteidigungsminister Katz. Seit Beginn der Eskalation am Freitag hat Israel mehrere Ziele im Iran ins Visier genommen. Darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellen, Städte und Berichten zufolge auch Ölfelder. Der Iran wertet die Luftattacken als Kriegserklärung und hatte Israel bereits am Freitag mit hunderten Raketen und Drohnen attackiert. Offiziellen Angaben zufolge sollen im Iran mehr als 120 Zivilisten bereits getötet worden sein.
Ein Bericht von Isabel Gotovac. Blicken wir noch einmal etwas genauer auf die möglichen Ursachen des Konflikts, des Krieges. 2018 war US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. Danach hielt sich das Regime in Teheran nicht mehr an das Abkommen. Und darüber hat mein NDR-Kollege Jochen Fischer mit Hannah Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut gesprochen. Und er hat sie zunächst gefragt, ob es ein Fehler von Trump war, die Atomgespräche damals zu kündigen.
Ja, ich halte das für einen großen Fehler, dass Donald Trump 2018 einseitig aus dem damaligen Atomabkommen ausgestiegen ist. Iran hat sich allem Anschein nach bis dahin auch nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde an die Vorgaben im JCPOA gehalten, hat sie nicht gebrochen, hat aber natürlich den Ausstieg der USA von da an zum Anlass genommen, das Abkommen immer wieder zu verletzen, obwohl die Europäer, auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien als Mitunterzeichner ja drin geblieben sind im Abkommen. Aber natürlich der größte Partner in diesem Abkommen und der am bedeutsamsten dafür ist, dass dieses Abkommen funktioniert. Die USA sind einseitig ausgetreten. Und von da an hat natürlich Iran auch einen Vorwand gehabt, dieses Abkommen zu verletzen, hat es auch immer wieder getan, hat es auch mit den Jahren immer aggressiver getan. Es zeigt nur einmal mehr, um zu einer Lösung im Atomstreit zu kommen, braucht es Verhandlungen, braucht es Abkommen. Dieser Konflikt ist anders nicht zu lösen.
Im Moment sind wir da noch nicht. Beide Seiten beschießen sich. Aber nochmal zurück zum Iran. Kann es denn wirklich sein, dass das Mullah-Regime davon ausgeht, dass es ungestraft dieses Abkommen verletzen kann und dass Israel seine Drohungen niemals wahrmachen würde?
Nein, also damit haben sie sicherlich früher oder später gerechnet. Ich meine, Netanjahus politisches Projekt, dass er das irgendwann in die Tat umsetzt. Davon sind sicherlich auch Leute in Iran ausgegangen. Aber man muss ja nun mal sagen, die Iraner sind eben auch wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Sie haben eben mit den USA die Verhandlungen geführt. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, in dem man vielleicht dann gerade nicht mit einem Angriff rechnet, beziehungsweise dadurch, dass ja auch Donald Trump allem Anschein nach, wenn er im Netanjahu immer wieder gesagt hat, macht es nicht, macht es nicht, macht es nicht. Was hätten Sie quasi in dem Moment anderes machen sollen, als dann eben an den Verhandlungstisch auch zurückzukehren und zu sagen, Sie sind ja bereit, diese Verhandlungen zu führen und da wieder zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Nichtsdestotrotz, ja, es ist jetzt sicherlich nicht völlig überraschend. Es ist sicherlich auch für Benjamin Netanyahu nicht, out of character, dass er das jetzt gemacht hat. Im Gegenteil, wenngleich der Zeitpunkt doch schon auch überrascht, ja.
Hat Netanyahu US-Präsident Trump düpiert damit? Denn der hat sich ja überzeugt gegeben, dass er doch noch einen Deal machen kann mit dem Iran.
Ja, das ist die große Frage. Man weiß es nicht so genau. Trump versucht sich ja jetzt ein bisschen als der Spielmacher im Hintergrund zu positionieren. Wahrscheinlich auch, weil ja alles andere würde natürlich auch seinem Selbstbild überhaupt nicht entsprechen. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, also wenn nicht direkt hintergangen, aber dass Netanjahu, dass das schon in einer gewissen Form ein Alleingang war, wenngleich wir auch ganz klar sagen müssen, ein Angriff in diesem Ausmaß, von diesem Umfang ist zumindest ohne indirekte Unterstützung der USA für Israel undenkbar.
Jetzt hat also Israel das selbst in die Hand genommen, greift massiv die Atomanlagen an. Können diese Anlagen militärisch so weit dezimiert werden, dass sie keine Gefahr mehr darstellen?
Natürlich verfügt Israel über die technischen Mittel, diese Anlagen ganz gravierend zu schädigen. Israel hat auch hier im Libanon viel mit bunkerbrechenden Bomben, ja, ich sag mal, experimentiert. Als Hassan Nasrallah getötet wurde, auch in anderen Fällen. Das heißt, diese Anlagen, die iranischen Anlagen, sind ja sehr, sehr weit unter der Erde verbaut. Da werden sie sicherlich zu gewissen Teilen drankommen. Langfristig halte ich das aber für eigentlich nicht machbar, weil zumindest wir reden jetzt auch von Anlagen, die bekannt sind, Fordo, Natanz. Das sind bekannte, deklarierte Anlagen. Höchstwahrscheinlich verfügt der Iran über viele, viele Anlagen mehr, auch tief unter der Erde verbaut, die eben nicht bekannt sind. Möglicherweise weiß Israel davon. Sie sind ja eben geheimdiensttechnisch sehr versiert. Möglicherweise wissen sie auch von diesen Anlagen. Trotzdem, das ist ein dermaßen ausgefeiltes System, das ganze Nuklearprogramm des Iran, das wirklich entschieden so zu schwächen, dass über Jahre davon keinerlei Gefahr mehr ausgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist möglich, es um Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre zurückzuwerfen. Ich glaube, es kann militärisch nicht komplett zerstört werden.
Das sagt Hannah Voss. Sie ist Programmmanagerin mit Fokus Iran bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. 23.16 Uhr wird es.
Die ARD-Infonacht.
Beim Thema Verteidigungsbereitschaft wird seit einiger Zeit wieder intensiv über die Wehrpflicht diskutiert. Die Bundeswehr hat zurzeit rund 180.000 Soldaten. Kurz- oder mittelfristig soll ein Personalbestand von 260.000 erreicht werden. Darüber hat Anna Engelke im Bericht aus Berlin mit Verteidigungsminister Boris Pistorius gesprochen. Und sie hat ihn zunächst gefragt, wie das ohne Wehrpflicht gehen soll, zumal viele Experten die Wiedereinführung fordern.
Die Experten können sich gerne alle für eine Wehrpflicht aussprechen und ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass eine Wehrpflicht eines ganzen Männerjahrgangs, und wir reden angesichts der Grundgesetzlage bislang nur von Männern, würde bedeuten, dass wir 360.000 Männer hätten jedes Jahr, die 18 werden und dann eingezogen werden müssten. Selbst wenn ich diejenigen, die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, abziehe oder diejenigen, die verweigern, blieben immer noch 150.000 oder mehr übrig wahrscheinlich. In welchen Kasernen sollen die wann ausgebildet werden? Wir haben die Kasernen nicht mehr, die Unterkünfte nicht mehr. Die bauen wir auf mit Nachdruck. Wir haben unsere Investitionen in die Infrastruktur seit meinem Amtsantritt Jahr für Jahr um 20-25% erhöht. Das heißt, wir nehmen Tempo auf, aber noch sind sie nicht alle da. Deswegen geht es darum, wir steigen mit einem Wehrdienst ein, einem erweiterten, freiwilligen, attraktiven Wehrdienst ein und beobachten sehr genau die Lage. Und ja, ich gebe allen recht, die sagen, es muss Vorkehrungen getroffen werden für den Zeitpunkt X, zu dem die Freiwilligen nicht mehr reichen. Das werden wir im Gesetzgebungsverfahren miteinander diskutieren.
Das Handelsblatt berichtet, dass Sie die Wiedereinführung der Wehrpflicht vorbereiten. Ist das so?
Ich kommentiere keine Berichte, die beruhen auf irgendwelchen Papieren, die aus meinem Haus nach außen gedrungen sind.
Sie sind ja derjenige, der gesagt hat, Russland ist 2029 theoretisch in der Lage, einen NATO-Staat anzugreifen. Und wenn jetzt Deutschland dahergeht und einen freiwilligen Wehrdienst einführt, was ist das für ein Signal?
Das ist ein gutes Signal zunächst mal.
Es ist freiwillig und es ist nicht eine Pflicht. Es ist nicht, wir nehmen die Bedrohung durch Russland.
Aber worauf kommt es an, die Leute zu gewinnen, oder kommt es nur darauf an, das Pflichtelement zu haben? Wir haben gerade steigende Bewerber- und Einstellungszahlen.
Es ist ja auch ein Symbol, das Sie
aussenden. Symbole helfen mir aber nicht zur Verteidigung. Was mir hilft, sind Soldatinnen und Soldaten, die zur Bundeswehr kommen, idealerweise freiwillig, die gut ausgebildet werden, die gut bezahlt werden, so wie es angemessen ist für den Job, den sie machen. Wir versuchen alles, damit das gelingt. Und wenn es nicht gelingt, werden wir sofort gegensteuern. Das habe ich immer gesagt. Gegensteuern müssen. Aber Symbole helfen mir in der Situation überhaupt nicht.
Das sofort gegensteuern, wird sich das im Gesetzentwurf wiederfinden?
Das werden Sie dann sehen, wenn der Gesetzentwurf fertig ist.
Wir haben das gerade schon erwähnt, mit Russland 2029 theoretisch in der Lage, einen NATO-Staat anzugreifen. Jetzt kann ja Russland und Putin einfach dahergehen und früher angreifen. Ist die Bundeswehr auch früher verteidigungsbereit?
Die Bundeswehr ist eingebettet als größter NATO-Partner in Europa in das Bündnis der NATO in Europa. Und von daher ist die NATO verteidigungsfähig. Natürlich ist sie das. Und was Russland jetzt könnte, wenn es sich das überlegen wollte, wissen wir alle nicht genau. Deswegen kommt es darauf an, dass wir Tempo vorlegen, dass wir die Kasernen ausbauen, dass wir Infrastruktur schaffen, dass wir Material beschaffen, dass wir schneller werden. Und auch dazu wird es im Sommer noch ein Gesetz geben, was eben die Beschleunigung von Beschaffung und Planung bei der Bundeswehr regelt.
Bundesverteidigungsminister Pistorius im ARD-Bericht aus Berlin, 23.19 Uhr. In Spanien ist das Thema Tourismus, besser Overtourismus, ein großes Thema derzeit. Also das, was da gerne in den Sommermonaten zu viel auf das Land zukommt. Stichwort unter anderem auch Airbnb, also Menschen, die ihre Wohnung auf diesem Weg vermieten. Sie seien Preistreiber, heißt es da zum Beispiel. In mehreren spanischen Städten wurde deshalb heute lautstark und grundsätzlich gegen den Massentourismus demonstriert oder besser, es wurde auf die Folgen dieses Tourismus hingewiesen. Der Auftakt, der fand heute in Barcelona statt. Julia Macher von dort.
Es sind nicht viele, aber sie sind laut. Mit Böllern, Trillerpfeifen und Wasserpistolen machen in Barcelona etwa 600 Demonstrierende ihrem Ärger Luft. Ganz vorne, direkt hinter dem Transparent mit der Aufschrift Decreixement Turístic Ya, Rückbau des Tourismus sofort, marschieren diejenigen, die vom Tourismus leben bzw. in der Branche arbeiten. Zum Beispiel Vanya Arana, die in einem Luxushotel Zimmer putzt und die Gewerkschaft Las Kellys mitgegründet hat. Dieser Makrotourismus lässt uns verarmen, weil er unsere Arbeitsbedingungen verschlechtert. 90% von uns sind chronisch krank. Wir wollen nicht mehr für weniger als 1 Euro ein Zimmer putzen. Wir wollen nicht mehr nur mit 800 Euro im Monat abgespeist werden, wenn allein die Monatsmiete mehr als 1.000 Euro kostet. Oder Francesco Stefanopoli, Busfahrer und Vertreter der Gewerkschaft CGT. An den touristischen Hotspots sind die Busse knallvoll, von Dienstbeginn bis Dienstende, Tag für Tag, das ist extrem stressig, vor allem jetzt im Sommer. Und dann werden immer mehr finanzielle Mittel von regulären Linienbussen auf den städtischen Tourismusbus verschoben und das bezahlen alle Bürger. Prekäre Arbeitsbedingungen, überfüllte Straßen und Plätze, teure Wohnungen und immer wieder das Gefühl, fremd in der eigenen Stadt oder auf der eigenen Insel zu sein. Wer Mallorca liebt, zerstört die Insel nicht, skandieren Tausende im Stadtzentrum von Palma. Auf der Urlaubsinsel mit ihren begrenzten Ressourcen an Wasser und Land sind die Folgen des Tourismus besonders stark zu spüren. Die Grenze des Wachstums sei längst überschritten, sagt Javier Barbero, Mitgründer der Plattform Mensch Turisme, Mess Vida, weniger Tourismus, mehr Leben. Das gegenwärtige Modell ist einfach nicht mehr tragbar, weder kulturell noch umweltpolitisch. Wir Einheimischen werden vertrieben. Immer wieder wurde in Spaniens Urlaubsregionen in den letzten Jahren gegen Massentourismus demonstriert. Kommunalverwaltungen und Regionalregierungen haben darauf reagiert. Mit schärferen Auflagen für Partytourismus, höheren Kurtaxen oder Restriktionen für das Geschäft mit den Ferienwohnungen. Barcelona zum Beispiel will bis Ende 2028 das Vermieten von Privatwohnungen auf Plattformen wie Airbnb ganz verbieten. Doch den Protestierenden geht das nicht weit genug. Sie fordern einen Umbau des Wirtschaftssystems und werfen der Verwaltung Heuchelei vor.
Proteste gegen den Massentourismus. Julia Macher berichtete aus Barcelona für die ARD Infonacht. Sparen fürs Alter, da denken Jugendliche nicht unbedingt dran, sollte man meinen. Tatsächlich sind junge Menschen aber am Thema Geld und Rücklagen durchaus interessiert. Das hat eine aktuelle repräsentative Studie der IG Metall Rente GmbH ergeben. Die Auswirkung der mehr als 2500 Befragten zeigt aber auch, wo der Haken bei diesem Thema liegt. Simon Berninger hat darüber mit jungen Menschen in Bayern gesprochen.
Min Koa und sein Kumpel Max gehen in die 10. Klasse an einem Gymnasium im schwäbischen Illertissen. Statt bloß über die nächste Mathe-Klausur nachzudenken, beschäftigt die beiden heute schon die Zukunft.
Meine größte Angst ist halt wirklich, dass ich, wenn ich älter bin, nicht genug Geld verdiene. Also ja, Altersarmut ist schon ein großes Ding bei mir.
Ja, ich habe darüber letztens ein Referat in der Schule gemacht über Altersarmut in Deutschland. Und ja, wie Min Koa auch schon gesagt hat, so allgemein will ich erfolgreich werden, dass ich da mir gar keine Sorgen drüber machen muss, wenn ich dann Rentner bin.
Das deckt sich mit der aktuellen Studie Jugend, Vorsorge, Finanzen der IG Metall Rente GmbH. Danach haben 75% der mehr als 2500 Befragten zwischen 17 und 27 Jahren Angst vor finanzieller Unsicherheit im Alter, sagt IG Metall-Geschäftsführerin Kerstin Schminke.
Und 62% fühlen sich beim Thema Altersvorsorge schlichtweg auch überfordert. In unserer Erhebung spüren wir aber gleichzeitig ihren starken Wunsch nach Wissen, nach Klarheit, aber auch nach Unterstützung.
Meine Mutter hilft mir richtig viel, mit meinem Geld umzugehen. Also die gibt mir auch immer Tipps.
Auch das deckt sich mit den Ergebnissen von Ökonom Christian Draxler, der die Studie mitverantwortet hat.
Wenn Eltern vorgeben, Altersvorsorge ist ein wichtiger Punkt, dann sind junge Erwachsene eher hier dabei anzugeben, ich spare auch aktiv für die Altersvorsorge.
Was aber tun, wenn auch die Eltern keine Ahnung haben? Laut der Studie sehen die Befragten auch die Schulen in der Pflicht. In den Lehrplänen tauchen Vorsorge- und Finanzfragen aber kaum auf. In München hat sich daher die Initiative Cashless gegründet, die Aufklärungsarbeit in Schulen betreibt, eigentlich zur Überschuldungsprävention. Ruth Pfeffer von Cashless sagt aber:
In unseren Workshops an Berufsschulen taucht auch immer wieder das Thema Altersvorsorge auf. Und tatsächlich reicht bei Azubis in so einer teuren Stadt wie München das Gehalt oft gerade für das Nötigste, sodass es für sie wirklich schwierig ist, noch einen Teil davon in die private Altersvorsorge zu stecken. Und wir geben zum Beispiel den Tipp, nicht in private Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen zu investieren, sondern in kostengünstige und flexible ETF-Sparpläne.
Ein Tipp, der offenbar schon die Runde gemacht hat.
62% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben an, mit Aktien und Fonds Altersvorsorge zu betreiben. Das ist im Vergleich zu dem Referenzwert 2016 eine Vervierfachung.
Und so ist auch Mincoa aus Illertissen schon aktiv geworden.
Also ich gebe meinem Bruder halt ein bisschen von meinem Geld und dann legt er das Geld halt einfach in ETFs und Aktien an.
Und zwar in der Hoffnung, so heute schon ein Polster fürs Rentenalter zu schaffen.
Ja, kann sinnvoll sein. Simon Berninger berichtete aus Bayern. 23.26 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und dem DFB-Nachwuchs, der Europameister werden will. Bei der U21-EM in der Slowakei läuft es für das deutsche Team bislang richtig gut. Durch den 4:2-Erfolg über Tschechien im zweiten Gruppenspiel ist Deutschland nun sicher in der K.O.-Runde dabei. Sarah Schwedmann.
Ein Tor, zwei Vorlagen. Stürmer Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer weiteren Gala-Vorstellung vorzeitig ins EM-Viertelfinale geführt. Mit einem überzeugenden 4:2 in Dunajská Streda gegen Tschechien und unterstrich das deutsche Team seine Titelambitionen. Durch Tore von Hannovers Nicolo Tresoldi und Paul Nebel von Mainz 05 bereits vor der Pause, sowie Nick Woltemade per Kopf sein viertes Turniertor und Kapitän Erik Martel per Abstauber in der zweiten Hälfte führte Deutschland mit 4:0, bevor Tschechien eine halbe Stunde vor Schluss durch ein Eigentor und nach einer Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr noch auf 2:4 herankam.
Fußball hat am Abend auch der FC Bayern gespielt, genauer gesagt zur Mittagszeit in Cincinnati bei der Club-WM. Das Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland haben die Bayern mit 10:0 gewinnen können. Zeitgleich fand in Dortmund die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals der Männer statt. Alle Paarungen finden Sie auf sportschau.de. Die Handballer des SC Magdeburg haben zum dritten Mal die Champions League gewonnen. Im deutschen Finale besiegte der SCM den deutschen Meister, die Füchse Berlin, mit 32:26. Nach der so knapp verpassten Meisterschaft spürt Trainer Bennett Wiegert durch den Champions League-Triumph jetzt viel Genugtuung.
Das dann mit dem Titel abzurunden und aus der Saison mit was Greifbarem zu gehen im letzten Spiel der Saison, fühlt sich natürlich fantastisch an. Weiß aber auch, wie das im Halbfinale hätte schon weggehen können und wie das auch heute anders ausgehen könnte. Obwohl ich heute schon nach dem Aufstellen das Gefühl hatte, boah, die Jungs sind ready.
Da hatte Bennett Wiegert ein richtiges Gefühl. Tennisspielerin Tatjana Maria hat bei einem Vorbereitungsturnier für Wimbledon den größten Titel ihrer Karriere geholt. Die 37-Jährige setzte sich im Finale von Queens in London gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova glatt in zwei Sätzen durch. Marcel Stober berichtet.
Vor Freude hüpfte Tatjana Maria nach verwandeltem Matchball über den Platz, bevor sie ihren Mann und ihre Tochter am Seitenrand umarmte. Bei ihrer Familie bedankte sie sich auch in ihrer Siegerrede nach ihrem Sensationserfolg gegen Amanda Anisimova aus den USA. Marias ungewöhnliches Spiel mit vielen Slicebällen war dabei auf dem Londoner Rasen besonders effektiv. Besonders war auch ihr Weg in das Finale. Vor London verlor Maria 9 Einzelmatches in Serie. In London musste sie erst in der Qualifikation antreten und setzte sich dann im Hauptfeld gegen 5 Spielerinnen aus den Top 30 der Welt durch. Darunter auch gegen die aktuelle Australian Open Gewinnerin Madison Keys und die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina. Zum ersten Mal überhaupt hatte Maria in London das Finale eines WTA 500er Turniers erreicht und ist ist nun mit 37 Jahren die älteste Spielerin, die jemals eins gewann.
Alexander Zverev hätte an diesem Sonntag seinen ersten Titel auf Rasen gewinnen können. Deutschlands bester Tennisprofi verlor aber das Finale von Stuttgart gegen Taylor Fritz. 20 Europameistertitel im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft. Die Karriere von Tischtennisspieler Timo Boll war herausragend. Der frühere Weltranglistenerste hat nach 30 Jahren Profikarriere nun seinen Tischtennisschläger an den Nagel gehängt. In der Bundesliga war er noch mal mit Düsseldorf an der Platte. Den deutschen Meistertitel hat er zum Abschluss knapp verpasst. Das war aber ohnehin nur eine Randnotiz.
Ich gehe jetzt, man merkt es mir, glaube ich, an, mit viel Trauer und Wehmut, aber vor allem mit viel Dankbarkeit, ja, so viele unvergessliche Momente ja in meinem Herzen tragen zu können.
Für viele unvergessliche Momente im Radsport sorgt Tadej Pogacar. Der Slowene hat nun erstmals auch die Dauphiné gewonnen. Ein Ausrufezeichen vor der demnächst beginnenden Tour de France. Gute Nachrichten auch aus deutscher Sicht. Florian Lipowitz ist in bestechender Form. Er ist im Gesamtklassement der Dauphiné Dritter geworden.
Dankeschön, der Sport mit Ina Kast.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Juliette Groß. Israel und der Iran haben die gegenseitigen Angriffe auch am Abend fortgesetzt. Der israelische Regierungschef Netanyahu meldete die Zerstörung der wichtigsten iranischen Urananreicherungsanlage in der Atomanlage Natanz. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Wie die iranische Agentur Tasnim berichtete, startete der Iran eine neue Angriffswelle gegen Israel mit Raketen. Aus mehreren Teilen des Landes wurden Einschläge gemeldet. Inzwischen wurde der Luftalarm wieder aufgehoben. Deutschland leistet laut Bundesverteidigungsminister Pistorius Israel derzeit keine militärische Unterstützung. Es gebe keine Anfragen und man bereite nichts vor, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Zugleich äußerte Pistorius Verständnis für das Vorgehen Israels. Das Land habe jedes Recht, sich zu verteidigen.
Frankreichs Präsident Macron hat bei einem Besuch in Grönland die Souveränität der Insel bekräftigt. Alle in Frankreich und in der EU seien der Meinung, dass Grönland nicht erkauft oder einfach genommen werden dürfe, betonte Macron. Er besuchte Grönland gemeinsam mit Dänemarks Regierungschefin Frederiksen auf dem Weg zum G7-Gipfel in Kanada, der morgen beginnt. US-Präsident Trump hatte wiederholt davon gesprochen, die Kontrolle über das weitgehend autonome, aber zu Dänemark gehörende Grönland zu übernehmen. Ein unveröffentlichter Sonderbericht des Gesundheitsministeriums wirft dem früheren Minister Spahn schwere Versäumnisse vor bei der Beschaffung von Masken während der Corona-Pandemie. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ handelte Spahn dabei nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen. Der CDU-Politiker hatte ein Verfahren gewählt, das den Unternehmen einen festen Preis pro Maske garantierte, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist liefern. Spahn kaufte Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro, von denen am Ende ein Großteil vernichtet wurde. Zu den Vorwürfen sagte Spahn, er sei in der damaligen Notsituation unkonventionelle Wege gegangen, weil die etablierten Beschaffungswege nicht funktioniert hätten. Auf Mallorca haben erneut tausende Menschen gegen Massentourismus protestiert. Dazu aufgerufen hatte eine Initiative, der zahlreiche Organisationen und Gruppierungen angehören. Sie fordert eine Begrenzung der Besucherzahlen, ein Kreuzfahrtmoratorium und ein Ende der touristischen Vermietung. Mallorca hat nicht einmal 1 Million Einwohner. Im vergangenen Jahr waren dort mehr als 13 Millionen Touristen zu Gast. Ähnliche Proteste gab es an diesem Wochenende auch in Barcelona und Madrid. Das Wetter in Deutschland. Nachts in der Südhälfte Schauer und Gewitter, im Westen gering bewölkt und trocken, minimal 16 bis 8 Grad. Morgen oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, maximal 18 bis 26 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, im Süden Schauer 19 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 23.33 Uhr zunächst die A1 Bremen-Osnabrück. Die ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Bessenbach, Walderschaff und Weibersbrunn. 3 Kilometer Stau dort nach einem Unfall. Die A5 Kassel Richtung Frankfurt ist zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz nach einem Unfall gesperrt, dadurch 3 Kilometer Stau ab Obermörlen. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Kirch am Teck West und Neckarbrücke nach einem Unfall gesperrt. Und Berlin noch, der Verlauf A100, A113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Carsten Fick im Studio. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Der Journalist und Publizist Peter Scholler-Thur und der Bundesnachrichtendienst, sie haben offenbar eine engere Beziehung gepflegt als bisher bekannt. Für den BND war Scholler-Thur mehrere Jahre lang eine sogenannte Gelegenheitsquelle. Das zeigen BND-Akten, die der WDR erstmals jetzt auswerten konnte. Was Scholler-Thur wie, wann zugeliefert haben könnte, das haben Florian Flade und Paulina Milling recherchiert.
Die Öffentlichkeit kannte ihn als Buchautor und Journalisten. Er arbeitete für die Saarbrücker Zeitung, die ARD, das ZDF und den Stern. Er galt als der Welterklärer, Peter Scholler-Thur.
Die Kongo-Krise ist für jede auswärtige Macht eine Falle.
Mauretanien ist zwar 4-mal so groß wie die Bundesrepublik, aber es stellt doch nur einen riesigen Fetzen Wüste dar.
Charles de Gaulle hat sich bemüht, aus Paris wieder die strahlendste Hauptstadt Europas zu machen.
Doch was bislang nicht bekannt war, Peter Scholler-Thur stand offenbar auch jahrelang im Austausch mit dem deutschen Auslandsnachrichtendienst BND. Seine Decknamen dort lauteten erst Frank, dann Pedro und zuletzt Scholler. Scholler-Thur war eine Gelegenheitsquelle des Bundesnachrichtendienstes. Das geht aus den Dokumenten des BND hervor, die der WDR erstmals auswerten konnte. Rund 70 Seiten, nur einen Teil der Akten zu Peter Scholler-Thur hat der BND aus dem Archiv freigegeben. Zahlreiche Passagen sind geschwärzt. Es bleibt unklar, wann genau der Kontakt zu dem Journalisten aufgenommen wurde. Die Dokumente zeigen, spätestens ab Sommer 1981 lieferte er dem Bundesnachrichtendienst immer wieder Informationen. Zu seinen Gesprächspartnern und Reisen, wie etwa zu Afghanistan. Als Chefkorrespondent des ZDF begleitete Scholler-Thur im Juni 81 mit einem Kamerateam 2 Wochen lang afghanische Widerstandskämpfer und soll sich bereit erklärt haben, das Filmmaterial einem Nachrichtendienstler noch vor der Ausstrahlung zu zeigen. Wörtlich heißt es in den BND-Akten,
dass er einem unserer Vertreter gestatte, bei der ersten Visionage anwesend zu sein. Dazu sei erforderlich, dass unser Mann entweder ins Studio Bonn oder Paris kommt. Wiesbaden scheide aus, da es dort zu viele Neugierige gäbe.
Beim BND will man nicht von einer Kooperation sprechen, die Brisanz der Akte lieber herunterspielen. BND-Pressesprecherin Julia Linner.
Peter Scholler-Thur wurde nie als reguläre Quelle des Bundesnachrichtendienstes geworben oder angemeldet. Wichtiger als diese beiden formellen Aspekte ist aber jedoch, dass Peter Scholler-Thur nie mit einem stetigen Auftrag zur Informationsbeschaffung belegt wurde und auch nie Zahlungen erhalten hat.
Allerdings leugnet die BND-Sprecherin nicht, dass es immer wieder Austausch zum Beispiel in Bezug auf Auslandsreisen gab.
Und so war es ein Geben und Nehmen von Informationen, von Erkenntnissen, von Eindrücken aus entsprechenden Regionen, die sowohl für Herrn Scholler-Thur als auch für den Bundesnachrichtendienst zu Zeiten von Interesse waren.
Ein Geben und Nehmen? Tatsächlich werden in den Akten aber im Zusammenhang mit Peter Scholler-Thur über mehrere Jahre Decknamen, Verbindungsführer und auch Begriffe wie geführt oder Auftrag verwendet. Peter Scholler-Thur starb 2014 im Alter von 90 Jahren. Wie lange er mit dem BND im Austausch stand, ist aus den freigegebenen Akten nicht ersichtlich.
Peter Scholler-Thur und der Kontakt zum BND. Eine WDR-Recherche war das, Paulina Milling berichtete.
Wirtschaft.
Brotbox, Bento oder Tupper, fast jeder hat eine dabei. Am liebsten sind ja welche aus Kunststoff. Aber wie gut sind Kunststoff-Lunchboxen eigentlich wirklich? Annika Erbach vom ARD-Kompetenzcenter Verbraucher hat 10 Modelle getestet, vom 3-Euro-Schnäppchen bis zur High-End-Box für knapp 30 Euro. Und sie hat überraschend klare Unterschiede entdeckt.
Morgens um 8 in Deutschland. Wir wollen wissen, welche Lunchboxen haben die Menschen dabei.
Dürfen wir die mal sehen?
Ja, klar. Brot, Kinderriegel, ja, Gewicht halten. Das ist eigentlich so das Wichtigste.
Ich habe Sandwiches.
Ja, oh, sieht lecker aus.
Ja. Die meisten haben Lunchboxen aus Kunststoff dabei. Ein Grund für uns, die Modelle mal genauer unter die Lupe zu nehmen. 10 Boxen haben wir getestet, von der 3-Euro-Billigvariante bis zur Markenbrotdose für 27,95 €. Und gleich zu Beginn fällt dem Chemiker Alexander Heinrich von der Verbraucherzentrale auf, 3 Boxen von Ecobo, Corsiol und Biofabrik hätten so gar nicht verkauft werden dürfen.
Bei den Kunststoffgegenständen, die für Lebensmittelkontakt vorgesehen sind, ist es so, dass es eine Liste gibt, in der drinne steht, welche Substanzen oder Materialien benutzt werden dürfen und welche nicht. Wir hier in diesem Test finden wir 2 Boxen, die Bambusmehl enthalten. Bambus war nie Teil dieser Liste. Diese hätten also nicht auf dem Markt befinden dürfen. Das hat einerseits nicht nur ein rechtliches Problem, dass Bambus einfach nicht erlaubt ist, sondern wir haben eben auch ein sicherheitstechnisches Problem.
Auch die Corsiol-Box mit Holzmehl fällt durch. Seit Februar 2025 ist dieses Material für Lebensmittelkontaktstoffe verboten. Sie müsste wie die beiden anderen beanstandeten Modelle eigentlich vom Markt genommen werden, so der Experte. Im Kunststoffinstitut Lüdenscheid kommen die restlichen Boxen ins Labor. Die Frage, welche Stoffe setzen sie frei?
Rausgekommen ist dabei, aus den Silikonen sehen wir, dass einiges an Siloxanverbindungen rauskommt.
Laut Laborleiter Martin Doth gelten einige Siloxane als potenziell gesundheitsschädlich. Die Mengen im Test sind aber unkritisch. Die Box von BioLoco fällt hier im Labor durch. Sie wird als kompostierbar beworben. Das stimmt aber nur teilweise.
Die Box selber besteht auch aus einem Polymer, was kompostierbar ist. Allerdings die Griffe wieder nicht. Die sind aus einem anderen Kunststoff. Der würde sicherlich nicht abbauen. Und die Dichtung ebenfalls aus einem dritten Kunststoff, das würde auch nicht abbauen.
Der Hersteller will die Angabe nach unserem Hinweis korrigieren. Aber im Test ist die Box raus. Und wie sieht es mit Mikrowellentauglichkeit aus? 5 Boxen werben damit, eine fällt durch. Ausgerechnet die teuerste im Test, die Leckerbox. Die verbliebenen 5 Boxen gehen an die Technische Hochschule Bingen. Hier wird ihre Alltagstauglichkeit geprüft. Das übernimmt der Materialwissenschaftler Professor Grimm.
Aufgrund des Silikons, das ist ja ein Elastomer, bietet es halt einfach wenig Widerstand zum Gegendrücken. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Es ist schwerfällig zum Öffnen und Schließen. Macht es eine gewisse Mühe.
Im Sturztest, Dichtigkeitstest mit Tomatensoße und dem Dauertest mit 300 Öffnungen zeigen sich große Unterschiede. Die Aya-Box bricht. Die von Chibo ist unhandlich. Am Ende bleiben 3 Modelle, die überzeugt haben. Die Lunchbox Midi von Mepal, die Box von Emsa, beide kosten 9,95 € und als Preis-Leistungssieger die Teddy-Box für gerade mal 3 €. Bei Kunststoff-Lunchboxen gibt es also große Unterschiede und viele Mängel. Doch zum Glück zeigt der Test, teuer ist nicht immer auch besser.
Annika Erbach berichtete um 23.42 Uhr.
Das Interview.
Von der Klimabewegung Fridays for Future war zuletzt eher wenig zu hören. An den Klimastreiks nehmen immer weniger Menschen teil. Gleichzeitig werden sowohl in den USA als auch in Europa Klimaschutzmaßnahmen in Frage gestellt. Haben die Aktivisten die Hoffnung verloren oder ist Klimaschutz vielleicht auch einfach nicht mehr so wichtig? Ralf Geißler hat darüber mit Luisa Neubauer gesprochen. Sie ist Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Welche Rolle spielt dabei Donald Trump und was hat sich da genau verändert?
Als wir angefangen haben, mit Fridays for Future auf die Straße zu gehen, da war Donald Trump auch Präsident vor über 6 Jahren mittlerweile. Und damals war ein deutscher Kohleausstieg was völlig Utopisches, undenkbar, radikal. Und dass junge Leute sich selbstverständlich zum Beispiel in einem Interview der Woche über Klimaschutzpolitik unterhalten würden, das war ziemlich ungesehen. Und wir haben das hingekriegt. Und mit vielen, vielen Menschen gemeinsam gezeigt, ey, es könnte doch anders gehen, es könnte doch besser gehen. Und ich finde auch, es ist keine leichte Zeit. Die Welt treibt einen gerade in die Verzweiflung, das geht mir nicht anders, wie wahrscheinlich den allermeisten Menschen da draußen. Und doch ist vielleicht eine der wesentlichsten Elemente vom Aktivismus, es nicht zuzulassen, dass man eingenommen wird von einer sehr einseitigen Geschichte. Ja, Donald Trump ist da und ja, die deutsche neue Energiepolitik ist alles andere als in meinen Augen als profund. Und auch in Europa sieht's gerade an vielen Hecken und Enden in Sachen Klima nicht gut aus. Und gleichzeitig boomt an ganz, ganz vielen Orten auf der Welt, die Solarenergie. Gleichzeitig sehen wir, dass Emissionen an unwahrscheinlichen Orten anfangen zu sinken, unter anderem in China. Wir sehen, dass die fossilen Industrien immer weniger profitabel werden. Diese Geschichten werden ja auch geschrieben in diesem Augenblick. Und ich halte es für eine große Aufgabe, gerade seine eigene Konzentration und seine eigene Aufmerksamkeit nicht nur nach dem zu lenken, wo irgendwer gerade am lautesten brüllt.
Wie optimistisch sind Sie, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch zu schaffen ist?
Naja, das war ja nie ein Ziel, sondern auch immer schon eine Notlösung. Weil das sind kleine Zahlen, 1,5 Grad, was soll das sein? Und vielleicht kann man es am ehesten noch mit einem Fieber vergleichen. Zwischen 40 Grad Fieber und 41,5 Grad Fieber ist eine Welt. Und auch schon als das Pariser Abkommen verhandelt wurde, war klar, 1,5 Grad heißt für Millionen Menschen auf dieser Welt, die Lebensgrundlagen werden nicht mehr sein. Und was jetzt natürlich dazu kommt, das zeigt uns die Wissenschaft, ist, dass selbst dieses Ziel, diese Notlösung sehr schwer zu halten ist.
Wo kommen wir denn raus, also wenn man so weitermachen wie bisher?
Naja, das Beste ist ja, dass wir nicht weitermachen wie bisher. Das wäre jetzt erstmal die Prämisse, dass wir da was ändern. Und das passiert in Ansätzen viel zu langsam und in Teilen machen wir Rückschritte. Und jedes Zehntel Grad, also ob es 1,5 Grad ist oder 1,6 oder 1,51 Grad ist, all das macht einen Unterschied. Und da dürfen wir uns keine Sekunde lang entmutigen lassen.
Jetzt ist es ja trotzdem so, dass weniger Leute zu den Klimaprotesten kommen. Die Bewegung hat deutlich an Zustimmung verloren. Was würden Sie sagen, woran das liegt?
Ja, paradoxerweise auch, weil wir weit gekommen sind. Vor 6 Jahren, wenn man sich in Deutschland fürs Klima engagieren wollte, da haben sehr, sehr viele Menschen gedacht, das Sinnvollste, was ich jetzt gerade machen kann, ist mit Fridays for Future auf die Straße zu gehen. Es gab schon damals auch natürlich tolle Initiativen, aber so das Angebot, was einem da irgendwie verlockend um die Ecke erschienen ist, das gab es nicht so für viele. Und deswegen war die klare Ansage, erstmal alle auf die Straße. Und jetzt, 6 Jahre später, stellen wir fest, boah, es gibt so viele Möglichkeiten, was zu machen. Viele Menschen haben mittlerweile angefangen, sich mit ihren eigenen Häusern oder Wohnungen oder dem eigenen Viertel zu beschäftigen. Gott sei Dank ist das Erste, was Menschen einfällt, um sich in Sachen Klima auch so ein bisschen zu beteiligen, ist nicht mehr nur, in Anführungszeichen, Fridays for Future und die Straße, sondern so viel drumherum ist entstanden.
Was ich interessant fand, ist, dass Sie ja eingangs erwähnt haben, was alles schon erreicht wurde. Und was ich mich gefragt habe im Vorfeld dieses Interviews war, ob es vielleicht nicht genau das Problem ist, dass man in den vergangenen Jahren, wenn es um Klimaschutz ging, den Leuten zwar immer die großen Katastrophenszenarien ausgemalt hat, aber zu wenig gezeigt wurde, man hat auch Erfolg, also es geht voran. Würden Sie sagen, das war tatsächlich auch ein Problem der vergangenen Jahre, dass die Erzählungen fehlten, was man alles schon geschafft hat?
Absolut. Das ist, glaube ich, ein riesen blinder Fleck gewesen in der Klimaerzählung. Das hat auch was damit zu tun, dass man lange dachte, wenn die Katastrophe da ist, dann handeln die Menschen. Und dann waren die Katastrophen da. Wir erinnern alle die Flut im Ahrtal, die großen Dürren in Deutschland. Und wir haben festgestellt, dass wenn Menschen so viel von den Katastrophen hören und so wenig davon, was wir dagegen tun können, dann fängt man an, so ein bisschen diesen Katastrophen zu versinken und eher die Hände in den Schoß zu legen. Und in gewisser Weise ist das auch eine beruhigende Erkenntnis, finde ich, dass wir nicht erst irgendwie die ganze Dunkelheit der Welt aufzeigen müssen, damit Menschen irgendwie feststellen, ey, ich würde gerne helfen, sondern dass es auch oft so motivierend sein kann für Menschen zu sehen, jemand anders hängt sich rein. Jemand anders bewirkt was, ich könnte auch was bewirken, wie schön wär's.
Wir sitzen heute an der Wirtschaftshochschule, an der privaten Wirtschaftshochschule HHL. Ich habe früher es immer so wahrgenommen, dass gerade die Klimabewegung die Wirtschaft sehr kritisch sieht. Jetzt werden ja hier die künftigen Manager sozusagen ausgebildet. Aus Ihrer Sicht, Ökologie und Wirtschaftswachstum, passt das zusammen oder ist eigentlich das etwas, was nicht funktioniert, was ja viele Klimaschützer sagen?
Ja, ich glaube, da ist es okay. Es ist zumutbar an der Stelle. So weiter wie bisher kann es nicht gehen. Und das öffnet ja aber ganz viele Türen, darüber nachzudenken, okay, wie sieht eine nachhaltige Wirtschaft aus, die tatsächlich Zukunft hat, die nicht genau das abgräbt, wovon wir leben. Und umso schöner, finde ich, ist das auch so, eine Hochschule hier zum Beispiel sagt, ja, dann setzen wir uns mal hin. Und laden die Frau Neubauer ein oder andere Leute und besprechen das auch in unseren Seminaren und unseren Inhalten. es ist doch so offensichtlich, dass Dinge falsch laufen und das Gefährlichste wäre doch jetzt zu sagen, dann machen wir es stumpf weiter, weil wir irgendwie Angst haben, was zu verändern. Und stattdessen könnten wir aber auch sagen, dann krempeln wir die Ärmel hoch und gucken, was dahinter noch liegt.
Aber sehen Sie die Wirtschaft eher als Partner oder eher als Gegner des Wandels? Oder ich frage mal ein bisschen zugespitzter. Glauben Sie einem Kohleunternehmen wie der LEAG oder der MIPRAG, wenn die sagen, wir wollen grün werden?
Das glaube ich, wenn ich sehe. Ich glaube, oder glücklicherweise können wir mittlerweile unterscheiden. Die Wirtschaft, gibt es das noch? Das weiß ich nicht. Es gibt wahnsinnig viele tolle Unternehmen, die sich wirklich reinhängen, wo Leute sagen, ja, wir machen das. Und wir wollen nicht länger einen Konzern sein, der gegen unsere eigene Zukunft und gegen die Zukunft unserer Kinder arbeitet. Und es gibt aber auch, das ist auch ein Teil der Geschichte bis heute, vor allem fossile Konzerne, die arbeiten in diesem Augenblick auf Hochtouren daran, in Brüssel und in Berlin und sonst wo Lobbyismus zu machen gegen Klimaschutz, gegen Umweltauflagen, gegen Klimaziele, gegen die ganzen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und diese Konzerne sind offensichtlich bereit, sich für den letzten Profit alles Leben aus unseren Lebensgrundlagen rauszuquetschen. Und das finde ich ist wichtig zu benennen, damit am Ende wir demokratisch entscheiden, wie wir in Zukunft leben wollen und nicht die fossilen Profitinteressen von so wenigen Konzernen.
Zum Schluss würde mich interessieren, mit welcher guten Nachricht würden Sie gerne morgen aufwachen?
Oh, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Dürfen Sie.
Wir verklagen wieder die Bundesregierung gerade, 54.000 Menschen. Ich bin eine davon, zusammen mit Greenpeace und German Watch und anderen Organisationen haben wir eine Klage gestartet und ich würde sagen, wenn ich mir eine Sache für dieses Jahr aussuchen könnte, ist, dass wir da ein gutes Urteil bekommen.
Jetzt muss ich aber trotzdem noch fragen, was ist das für eine Klage?
Das ist eine Klimaklage. Wir haben ja schon mal gegen die Bundesregierung geklagt, erfolgreich 2021 für Karlsruhe. Und jetzt klagen wir wieder, diesmal aber mit viel, viel mehr Menschen. Und wir klagen darauf, dass ja die Bundesregierung Klimaschutz nicht weiter aufschiebt. Sie darf jetzt nicht Klimaziele aufweichen oder in diesem konkreten Fall das Klimagesetz aufweichen, weil sonst müssen irgendwann in ganz kurzer Zeit ganz viele Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden und das ist dann irgendwie oft ungerecht oder überfordernd für Menschen.
Sagt Luisa Neubauer, Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland, in unserem Interview der Woche, 23.51 Uhr.
Kultur.
Joseph Kosuth gilt als bedeutender Vertreter der Konzeptkunst, die sich Anfang der 1960er Jahre in den USA entwickelte. Diese Kunstrichtung verneint die Malerei und Bildhauerei und macht das Werkkonzept selbst zum Gegenstand. Es geht also vor allem um die Idee, die hinter einem Kunstwerk steht. Ein Beispiel: Worte geformt aus Neonröhren strahlen wie Leuchtreklamen. Jetzt sind einige Werke von Joseph Kosuth im Kunstmuseum Stuttgart zu sehen und Silke Arning, die war schon mal dort.
Die erste Begegnung mit diesem Künstler, besser gesagt mit seinem Kunstwerk, macht einfach nur gute Laune. Neon steht da in großen Lettern geschrieben, das Wort geformt aus weißen Neonröhren. Eine geniale Idee. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn für Joseph Kosuth zählt eigentlich nicht das Schriftobjekt, das da so neonkeck vor der Wand steht. Ihm geht es um die Kunst als Idee und die macht in diesem Fall Sprache sichtbar. Eine frühe Arbeit, die Joseph Kosuth jetzt mit einem besonderen Kommentar gewürzt hat. Ulrike Groß, Direktorin des Stuttgarter Kunstmuseums.
Das Schöne ist, dass er die Titel zum Beispiel jetzt verändert hat und nochmal so ein bisschen zugespitzt hat. Also er hat Neon von 1965 hat er jetzt dazu geschrieben, Neon self-defined. Also weil das wirklich selbsterklärend ist. Eine andere Arbeit, auch von 1965, die ich besonders liebe, Five Words and Five Colors, die ja absolut selbsterklärend ist, da hat er jetzt den Zusatz gemacht, a description. Also es ist ihm sehr, sehr wichtig, mit Sprache und Worten ganz genau umzugehen und zu differenzieren.
Der Klassiker Five Words and Five Colors, auch in Stuttgart zu sehen, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Fünf Wörter in Neonschrift, das erste in Rot, das zweite in Violett, das dritte in Grün, das vierte in Gelb und das fünfte in Blau. Fünf Wörter und fünf Farben. Wie gesagt, eine geniale Idee. Bei der zweiten Begegnung mit diesem Künstler heißt es, ein wenig um die Ecke denken. Mit dem Werk One and Three Chairs hat Joseph Kosuth vor 60 Jahren seinen Ruhm als Konzeptkünstler begründet. Es besteht aus einem Stuhl, einem Foto des Stuhls und einem Lexikonartikel, der das Wort Stuhl beschreibt. In Stuttgart ist ein ähnliches Werk zu sehen, allerdings um eine kleine pfiffige Idee weitergedacht. Ein klassischer 50er-Jahre-Holzaktenschrank steht da. Links daneben, an der Wand, ein Foto des Aktenschranks in derselben Größe und Höhe. Rechts daneben ein vergrößerter Lexikonartikel. Nicht zum Aktenschrank, wie man vermuten würde, sondern zum Stichwort File, also Akte. Eine überraschende Wendung, die einen anerkennend schmunzeln lässt. Und bei der dritten Begegnung mit diesem Künstler wird es tricky. Da stellt sich die Welt auf den Kopf.
Josef Kosses ist einer der ersten Künstler, der sich mit Appropriationsstrategien beschäftigt hat. Das klingt jetzt kompliziert, aber im Grunde geht es darum, sich etwas anzueignen, etwas zu verwenden, etwas zu kopieren. Vorgefundenes Material, vorgefundene Texte, Bilder. Sie haben das gesehen, dieses wunderschöne, auf dem Kopf gestellte Gemälde, was er halt dadurch verfremdet, indem er dieses altmeisterliche Bild in Schwarz-Weiß abbildet, auf den Kopf stellt und mit Kreuzen versieht. Man muss sich darauf einlassen.
Die Arbeit, das auf den Kopf gestellte Porträt einer Frau aus der Renaissancezeit im Stil alter Meister, ist geheimnisvoll, wirft Fragen auf. Da hilft auch die Bildunterschrift nicht weiter. Joseph Kossuth will seine Kunst nicht erklären. Im Gegenteil, er fordert sein Publikum heraus. Investigationen heißt denn auch eine sehr originelle Installation. 6 identische Tische, Stühle und Wanduhren sind entlang der Wand platziert. Auf jedem Tisch liegt ein Ringbuch mit Sprachrätseln, wie sie in einem Einstellungstest oder in der Schule vorkommen könnten. Hier darf man Platz nehmen und sich den Kopf zermartern. Ein Trainingslager für Rätselfreaks. Konzeptkunst von Joseph Kossuth setzt eben nicht auf Farben, Formen oder Materialien, meint die Direktorin des Kunstmuseums Ulrike Groß.
Sondern er will sich auf Bedeutung, Textsprache konzentrieren. Es ist mit Sicherheit anspruchsvoller, man muss mehr denken, aber Gedanken, Erkenntnisse sind ja auch etwas, was einen wirklich euphorisiert aus solch einem Raum auch wieder entlässt.
Die Ausstellung Non Autem Memoria, Joseph Kossuth, ist bis April kommenden Jahres im Kunstmuseum in Stuttgart zu sehen.
Standpunkte.
Die gegenseitigen Angriffe zwischen dem Iran und Israel dauern an. Trotz internationaler Appelle, den Beschuss einzustellen, scheint kein schnelles Ende in Sicht. In den Medien ist die Sorge groß, dass die Region noch instabiler wird. Für das Handelsblatt aus Düsseldorf ist es unmöglich, den iranisch-israelischen Konflikt militärisch zu lösen.
Die Zeichen stehen auf Krieg im Nahen Osten, wieder einmal. Es wäre neben der russischen Invasion in der Ukraine ein weiterer Krieg, der zum einen die permanente Überforderung des Westens zeigt, der sich mit einer Welt in Aufruhr konfrontiert sieht. Und er zeigt das Vakuum, das die westliche Führungsmacht USA hinterlässt, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps zu rationaler und strategischer Außenpolitik nicht fähig, womöglich nicht einmal willens ist. Am Ende gilt, dass nur Diplomatie und strategische Weitsicht helfen können, Stabilität in jener Region zu schaffen, die die Weltdiplomatie seit Jahrzehnten in Atem hält.
Der Kölner Stadtanzeiger sieht Deutschland nur als Randfigur im Bemühen um eine Lösung.
Ausschlaggebend ist allein, was der israelische Ministerpräsident Netanyahu tut und ob er die Rückendeckung von Trump hat. Die gegenwärtige ist wie die vorherige Bundesregierung faktisch ohne Einfluss. Ihren Vertretern geht es viel mehr wie Menschen in einem Zimmer, in dem zu viele Möbel stehen. Sie können überall anecken.
Und zu einem anderen Thema noch. Heute gab es zum ersten Mal in vielen Städten Veranstaltungen zu Ehren der deutschen Soldatinnen und Soldaten. Bundesweit wurde der erste Veteranentag gefeiert. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet eine solche Würdigung der Soldatinnen und Soldaten richtig. Sie hielten schließlich ihren Kopf für das Land hin.
3 Jahre nach der von Olaf Scholz erklärten Zeitenwende fremdelt das Land noch immer mit seinem Militär. Die jahrelange Demobilisierung ist nicht im Handstreich zu ändern, sie lässt sich auch gar nicht verordnen. Es ist noch nicht lange her, da waren öffentliche Gelöbnisse von heftigen Demonstrationen begleitete Veranstaltungen, die nur mit erheblichem Sicherheitsaufwand abgehalten werden konnten. Wer in Deutschland Soldat wurde, musste sich im Freundeskreis rechtfertigen. Im öffentlichen Diskurs hat sich dieses Fremdeln mit dem eigenen Militär, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, rasch ins Gegenteil verkehrt. Doch obwohl nun sogar einstmalige Pazifisten Milliardenschulden für die Aufrüstung fordern und bewilligen, hat das Thema die abstrakte Ebene nicht verlassen. Ganz so, als könnte man allein mit Geld und Technik ausgleichen, was über viele Jahre versäumt wurde. Ganz so, als bräuchte man nicht auch deutlich mehr Soldaten, auch Frauen, um ernsthaft abschreckend zu sein.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, eine öffentliche Würdigung der Soldaten sei auch nötig, um junge Menschen für die Armee zu gewinnen.
Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Um ihn zu verteidigen, sind schlagkräftige, verteidigungsfähige Streitkräfte nötig. Werden Soldaten nicht respektiert, sondern hinter Kasernentoren verbannt, ist es kaum möglich, ausreichend Nachwuchs zu finden. Respekt ist allerdings mehr als ein Veteranentag, warme Worte und Metall auf der Brust. Dazu gehören eine optimale Ausrüstung und Ausbildung.
Und das waren unsere Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey. Gleich bei uns hier um 0 Uhr die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In mehreren Landesteilen Israels gab es Raketenalarm. Laut Medienberichten soll es nach Einschlägen mehrerer iranischer Geschosse einige Verletzte gegeben haben. Mindestens 14 Menschen kamen bisher ums Leben. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurde der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Seit Beginn der israelischen Großoffensive sind nach Behördenangaben 224 Menschen im Iran getötet worden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Iran hat inzwischen ein Ende seiner Luftangriffe angeboten, wenn auch Israel seine einstellt. Wenn die israelischen Aggressionen aufhörten, werde auch die iranische Reaktion darauf enden, sagte Außenminister Afakchi. Dagegen hieß es vom israelischen Militär, man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen. Präsident Herzog sagte, es gehe darum, die Realität im Nahen Osten zu verändern. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es einen Angriff durch Vermummte mit Schlagwerkzeugen gegeben. Sie konnten unerkannt fliehen. Zwei Teilnehmer der Veranstaltung wurden leicht verletzt. Brandenburgs Innenminister Wilke verurteilte vor Ort den Angriff.
Dieses Land besteht auch auf den Füßen, dass wir das Recht haben auf Meinungsäußerung und Demonstrationen und Versammlungen. Und wenn man das nicht mehr gefahrlos machen kann, dann geht es uns alle an. Das heißt, dieser Angriff dort war nicht einfach nur ein Angriff auf eine Veranstaltung, sondern ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens. Und deswegen auch etwas, was wir allesamt auch wo wir uns gegen zur Wehr setzen müssen, was wir so nicht akzeptieren dürfen.
Brandenburgs Innenminister René Wilke. Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen Magdeburg 26-32. Und bei der Europameisterschaft der U21-Fußballer in der Slowakei